Hier in Jesaja 6 hat ja Jesaja gemerkt, er kann nicht die gleiche Sprache sprechen. Er kann nicht sagen, heilig, heilig, heilig. Er kann das nicht sagen, weil er hat das nicht in sich. Er ist so nicht. Aber der Heilige Geist, er verwandelt uns in das Bild von Jesus. Wir werden wie er. Und so war es von Anfang an gedacht. Der Mensch ist geschaffen im Bild Gottes. Und wenn wir ihn anschauen, finden wir uns. Wir haben schon in viele Spiegel geschaut, um uns zu finden. Spieglein, Spieglein, wer bin ich? Wir haben in viele Spiegel geschaut, um zu sehen, wer wir sind. Aber der Heilige Geist zeigt uns einen Spiegel, und in dem sehen wir Jesus. Und in Jesus sehen wir uns. Wir sind wie er. Seltsamerweise sind wir wie er. Wir sind genau wie er. Er ist der Menschensohn. Und er ist das Bild, in das wir verwandelt werden. Der Geist verwandelt uns in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Glory. Party. Von einer Herrlichkeit zur anderen werden wir verwandelt in sein Bild. Und diese Verwandlung kann auch nicht so niemand anderes vollbringen. Das kann nur der Heilige Geist machen, indem er uns Jesus zeigt, wie er ist. Und diesen Spiegel wollen uns oft auch natürlich Institutionen vorhalten und sagen, wir wissen, wie der ist. Und wir sagen dir mal, wie Jesus ist und was der von dir verlangt und so weiter. Aber sie können uns den wirklichen, echten Jesus nicht wirklich echt zeigen. Das ist einfach nicht möglich. Diesen Spiegel muss uns Jesus vorhalten. Und dann sehen wir in diesem Spiegel, wie Jesus wirklich ist und wie wir wirklich sind. Und wo wir davon abweichen. Und die Abweichung wird korrigiert. Wir werden zurückkorrigiert in das Bild, das wir eigentlich sind, das wir eigentlich in uns tragen. Das Bild Gottes. Und dann kann die Welt an uns Gott erkennen. Ihn an uns sehen. Wir sind die Zeugen, weil wir haben ihn gesehen. Ein Zeuge berichtet ja von dem, was er gesehen hat. Nicht von dem, was ihm andere gesagt haben oder was er darüber denkt, sondern er sagt, egal mit wie guten oder schlechten Worten auch immer, er sagt, das und das habe ich gesehen. Und wenn wir ihn sehen, dann sind wir seine Zeugen. Und dann werden wir den Leuten das sagen und dann werden die, aber wir werden es eben nicht nur sagen mit Worten, wir werden es sagen mit unserem ganzen Sein. Ich glaube, dass wir des vielen intellektuellen Zeugnisses überdrüssig sind, oder? Dieses mit Argumenten überzeugen. Mit Erklärungen. Du musst das doch verstehen. Das ist doch ganz logisch. Und so und so und so und so. Bekehr dich. Also so, dass funktioniert nicht besonders gut. Aber wenn Jesus sichtbar wird an uns, dann funktioniert es gut. Dann werden die Leute sich bekehren, weil wir echte Menschen geworden sind. Mein Motto ist ja, alle Brüder werden Menschen. Das schon mal gehört? Ja. Alle Brüder werden Menschen. Und das ist das Ziel auch, was Jesus hat, dass wir richtige, echte Menschen werden. So richtig, originale, Vollblutmenschen. Sowas von menschlich. Dass andere darin sehen, hey, so kann ein Mensch eigentlich sein. Das kann ein Mensch sein. Und das beeindruckt uns, wenn wir Menschen sehen, die reif sind, die in sich ruhen, die stark sind, die Ausstrahlung haben. Das ist sehr attraktiv, sehr anziehend. So wollen wir auch sein. Das Bild von Jesus wurde uns religiöserseits ziemlich entstellt, nicht wahr? Die Vorstellung von Jesus ist sehr geprägt von Jesus-Filmen und von einfach diesen mittelalterlichen Darstellungen. Der sanfte Jüngling, der also da keiner Fliege etwas zuleide tut und der mit blassem Heiligenschein und blassem Teint durch die Lande zieht und einfach nur brav ist. Unglaublich brav, nett bis zum Abwinken. Und so ist heute in der Kirche sehr wichtig, nett sein ist alles. Und dieses Bild, das wir von Jesus haben, ist auch ein Bild, das wir wirklich loswerden müssen. Amen. Kenne ihn nicht und kenne ihn doch. Wunderbar die Geschichte in Offenbarung, wo Johannes, immerhin ein Apostel, der schon so viel von Jesus gesehen hatte, ganz live und in Farbe. Er sieht jetzt Jesus und Jesus hat gar keine Sandalen an und läuft durch die Wüste und hat dieses Gewand an. Er sieht gar nicht so aus. Er sieht ganz anders aus. Ich, Johannes, euer Bruder, Mitgenosse in der Drangsal und im Königtum und im Ausharren. Was für eine Kombination, ne? euer Bruder, Mitgenosse in der Drangsal und im Königtum und im Ausharren. Ich war auf der Insel, genannt Patmos. Ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was siehst du? Oder was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden. Und ich wandte mich, Vers 12, ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die zu mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn. Interessant, einem Menschensohn. Glaubt ihr, dass das den Teufel ärgert, dass auf dem Thron ein Mensch sitzt? Ein Menschensohn. Ausgerechnet. Ja. Bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand, an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, seine Augen wie eine Feuerflamme, seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hat in seiner rechten Hand sieben Sterne, aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Werde Licht. Das hatte der Johannes schon mal gehabt auf dem Berg der Verklärung, dass das Gesicht Jesu wie die Sonne leuchtete. Das ist ziemlich hell, oder? Also so blass war der Heiligenschein nicht. Es war sehr viel Licht. Genau, der kam auch mit diesem... Und in den Filmen wird das immer so, da ist so ein bisschen Glanz, so ein bisschen Licht eben, ein bisschen, da wird dann noch die Decke drauf geworfen. Aber ich glaube, dieses Licht war, ja, also wir haben die Neigung, dass diese großen Dinge irgendwie klein dargestellt werden. Ja, Pfingsten, wie stellen wir uns das Feuer vor, das auf die fiel? In den Darstellungen sind das so kleine Flämmchen. Und gerade zur Feuerzeuggröße und die da auf die unheimlich frommen Jünger also da kommen. Und so eine Idee oder das Feuer, das auf den Sinai kam, das wird dann alles irgendwie, wir will ja niemanden erschrecken, ne? Wie wird das dargestellt? So klein, so niedlich. Aber es war doch immerhin so entsetzlich, dass keiner wagte, dahin zu gehen. Und sie sagten, Mose vor. Und sie haben auch nicht damit gerechnet, dass der da wieder runterkommt. Ne? Ich meine, für sie war endlich Mose erledigt. Endlich können wir ungestört zurück nach Ägypten. Ne? Ja. Und dann kam der wieder. Nach 40 Tagen. Irgendeiner hat ihn gesehen. Mose kommt, Mose kommt. Versteckt euch. Ja. Ja, Johannes sieht jetzt hier eben Jesus. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Das ist meine Reaktion, ne? Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Daran kann man deutlich erkennen, es ist wirklich der Herr. Er legte seine Rechte auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. In aller Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Ja. Also ich habe das vorgelesen, damit wir so diesen Eindruck kriegen. Wir haben auch Bilder von Jesus. Wir haben so unsere Vorstellungen, wie der aussieht. Aber hier sieht er ganz anders aus, oder? Er sieht ganz anders aus. Und seine Stimme, hier werden so Bilder gesucht, um das überhaupt zu beschreiben, wie das aussieht und wie das ist. Und wir haben bei Jesaja gelesen, ich sah den Herrn auf erhabenem und hohem Thron sitzen. Die Veränderung beginnt, wenn wir wieder ihn sehen, wie er wirklich ist. Nämlich so, dass man tot umfallen könnte, wenn man es denn könnte. Und wir werden auch Versammlungen erleben, da werden die Leute liegen, die können nicht mehr nach Hause gehen. Es geht ja gar nicht mehr, man liegt wie tot. Und entweder seine Hand kommt darauf oder man hat keine Ahnung, wie man da wieder rauskommt aus der Nummer. Ja. Wir müssen genau, es ist geschrieben, damit wir wissen, was es braucht. Wir sagen doch, die ganze Schrift ist uns gegeben, eingegeben und zum Zeugnis. Stimmt es? Damit wir wissen, wie es ist. Aber wir machen es anders. Nein, so musst du Jesus nicht sehen. Es reicht, dass du dieses in den Kinderbibeln gelesen hast. Der nette Herr Jesus, der Hirte mit dem Schäfchen an der Seite. Wir haben große Dinge klein gemacht, sehr klein gemacht, damit es auch keinen erschreckt. Aber Gott möchte uns erschrecken. Glaubt ihr? Der möchte uns erschüttern. Bei Jesaja. Der ganze Tempel wurde erschüttert. Der Himmel ist erschüttert über unsere Unerschüttertheit. Und dann geht's los. Schreibt die Briefe, Briefe an die Gemeinden. Und ein Brief hat mehr in sich wie der andere, ne? Dass Jesus sagt, hey Leute, wo ist die erste Liebe? Wo ist eure Hingabe, wo ist euer Feuer? Wo ist das, was ihr hattet, geblieben? Ne? Ihr seid routiniert geworden, ihr habt euch gewöhnt. Ihr habt alles in eine kleine Box gesperrt. Ihr seid lau geworden. Ach, wenn ihr heiß wärt. Oder kalt, aber lau. Finde ich zum... Ja. Aber keine Gemeinde würde doch von sich selber denken, ich bin eine Ausgespuckte. Würde auf ihr Schild schreiben, Ausgespuckte. Aber Jesus sagt dir, weil ihr lau seid, spucke ich euch aus. Wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht wieder zurückkehrt zu diesem Anfang, der Anfang ist, wir sehen seine Größe. Wir sind von ihm sowas von beeindruckt. Es haut uns wirklich um. Es bewegt uns bis in Mark und Bein. Jede Zelle unseres Körpers ist davon erschüttert, ist davon bewegt. Unser ganzes Sein, wir sitzen da nicht nur mit dem Kopf, wir sehen unser ganzes Sein. Deswegen manche Leute fangen da an zu zittern oder irgendwas und andere denken sich, was ist mit denen? Müssen wir einen Arzt rufen oder was? Aber es ist so, es muss uns auch treffen. Dass wir von Ausgespuckten zu Getroffenen werden. Bam, durchbohrt. Das heißt doch in der Apostelgeschichte, als die nach der Pfingstpredigt, es ging ihnen durchs Herz, sie wurden durchbohrt. Und sie sagten, was sollen wir tun? Stellt dir mal vor, euch würde jemand fragen, was sollen wir tun, Bruder? Du würdest sagen, mit dieser Frage habe ich noch nie gerechnet, dass ich gefragt hätte, was soll ich tun? Aber das wird kommen, dass Leute uns fragen werden, was sollen wir tun, was sollen wir nur tun? Und es wäre gut, du wüsstest, was du dann sagen sollst. Und dann wird Johannes hier wieder irgendwie auf die Beine gebracht. Und dann macht er alles mit. Er soll dann so ein Buch aufessen, macht er. Macht viele verrückte Sachen, die man noch nie gehört hat, dass man das tut. Wichtig, unsere Bilder von Jesus, wir haben ein echtes, großes Problem. Ne? Wir haben so lange Gemeinde betrieben, so lange Kirche gehabt. Wir sind mit Jesus ja sowas von fertig. Ich habe mal Gemeindebriefe gelesen, so einfach im Internet mal Gemeindebriefe, einfach querbeet, nicht weil ich die Gemeinden kenne, einfach so mal zu sehen, was da drin steht. In vielen dieser Briefe kam Jesus gar nicht vor. Komplett gar nicht. Keine Erwähnung. Das ist bestimmt die Gemeinde von Jesus Christus, die ihn auch nicht ein einziges Mal erwähnt. Wie kann das sein? Worum ging es in den Gemeindebriefen? Um die Gemeinde. Man dreht sich um sich selbst. Und in manchen anderen war Jesus schon so eine Randnotiz. So, und dann kam das ganze Programm und was alles zu tun ist. Und bei sehr vielen dieser Briefe stand komplett der Mensch im Mittelpunkt. Alles drehte sich um den Menschen, total humanistisch. Und Jesus sollte dem allem das alles nur segnen, so ungefähr. Ne? Aber der Mensch, absolut im Mittelpunkt der Mensch. Wir. Und ich war echt erschüttert. Ich dachte mir, Mann, das ist wirklich in vielen. Also ich hatte eine ganze Reihe aus, wie gesagt, querbeet, Sachen gelesen, um das einfach mal zu untersuchen, wie da der Stand der Dinge ist. Und ich habe gemerkt, Jesus kommt an vielen Stellen kaum noch überhaupt vor. Aber es erschüttert uns nicht. Bei Jesaja haben wir gelesen, ja, Jesaja 6, dass es heißt, das Herz dieses Volkes ist schwer geworden und die Augen sind verklebt und die Ohren sind taub. So das ganze Empfinden ist sowas von runtergefahren. Es wird gar nicht gemerkt. Jesus ist sowas von aus dem Mittelpunkt raus, aber es wird nicht gemerkt, dass das so ist, weil man liest ja noch einen Bibelvers vor oder so. Aber die Leute sitzen nicht im Gottesdienst und sind auf ihrem Platz unruhig und denken sich, es geht um Jesus, es geht um Jesus, es geht um Jesus, was wird hier passieren? Aber bitte, in einer Stunde, habt ihr gemerkt, dass Jesus oft überhaupt erst mal nach einer Stunde anfängt zu wirken? Wenn wir aufhören, fängt er an. Es ist so oft so. Wenn wir aufhören, dann fängt er an. Und das alles wird unseren Seelen so gar nicht gerecht. Ja, also wir kommen zusammen und wir brauchen Zeit. Ich habe gemerkt, in den Gebetskreisen, in den 30 Jahren, die ich jetzt auch schon dabei bin, wir brauchen wenigstens 3 Stunden. Bis wir wirklich angekommen sind, bis wir wirklich bei der Sache sind, bis wir wirklich richtig präsent sind, bis wir ein bisschen den Stress abgelegt haben, bis wir nicht mehr nur an zu Hause denken, bis wir wirklich, wirklich bei der Sache sind. Also, es braucht Zeit. Das geht gar nicht so schnell. Ich habe festgestellt, viele Leute, wenn die aus dem Gottesdienst nach Hause gehen, sie sind im Gottesdienst noch nicht angekommen. Sie sind noch überhaupt nicht angekommen. Da ist schon rum. Und dann hat man in die eine Veranstaltung aber auch alles gesteckt. Die Lehre und die Predigt und den Lobpreis und das Gebet und den Segen. Ratz, 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 ratz. Segen fertig. Tschüss. Wir haben auch alles abgehakt. Wir haben alles gemacht. Da wird der Herr sich freuen. Aber auf nichts davon konnte sich die Seele wirklich einlassen. Denn dafür braucht sie Zeit. Das, was wir nicht haben. Aber der Herr schon. Beim Herrn sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Also viele von uns, ich nehme an, alle von uns haben schon Zeitwunder erlebt, oder? Dass die Zeit sich seltsam verhalten hat, dass du gebetet hast und du dachtest, ich habe hier so viel Zeit im Gebet verbracht, guckst auf die Uhr, Viertelstunde oder was? Das ist doch nicht, das kann ja gar nicht sein. Ich habe hier was alles. Ging mir auch so, ich habe diese Bücher geschrieben, ich meine immerhin jetzt schon 12, sind rausgekommen, aber in Wahrheit sind mindestens 15, 16, 17 sind geschrieben. Ja, habe ich nur geschrieben? Nein! Ja, wie konnte das denn alles kommen? Wie ist das denn alles geworden? Ich habe keine Erklärung dafür, der Herr hat die Zeit gedehnt. Und der Herr kann die Zeit auch zusammenschieben. Und auf einmal etwas, was sonst viel Zeit braucht, im Nu. Auf einmal, komprimiert, auf einmal geht es. Ich glaube, ein Kennzeichen der neuen Bewegung ist, dass wir viele Zeitanomalien erleben werden. Denn anders geht es gar nicht. Weil wir sind sowas von getrieben. Es ist alles so viel, so viel, so viel, so viel. Wie soll das gehen? Aber der Herr dehnt die Zeit. Und wenn du sagst, Herr, ich möchte diese Zeit haben, dann kann es sein, der Herr schenkt dir diese Zeit. Sie ist einfach zusätzlich, aber das kann der Verstand nicht begreifen. Für uns ist Zeit, dass die Uhr abtickt. Ob das wirklich Zeit ist? Ich glaube nicht, ne? Das ist so eine technische Sicht der Dinge. Ich habe mich immer gewundert, wir haben so auch aus Mittelalter und so, wir haben viele so von so den Mystikern, die haben geschrieben, solche Bücher, eins am anderen, mit Hand. Und du fragst dich, die haben Bücher geschrieben über alle Dinge, über Himmel und Erde, über alles. Ich habe jetzt Hildegard von Bingen ein Buch über Fische. Hallo, über Fische? Die hat ein Buch über Fische geschrieben. Ich meine, die Leute haben Wahnsinn, was die geschrieben haben. Und man fragt sich, wenn man das guckt, und dann sind die so jung gestorben. Wann haben die das alles gemacht? Wundersam, wundersam, wundersam. Und wir erleben das auch. Die Mystiker, ihr Kennzeichen war, sie waren verliebt in Gott. Und sie wollten in diese mystische Hochzeit kommen, in diese mystische Einheit mit ihm. Unio Mystica. Und sie haben alles daran gesetzt, in diese Intimität zu kommen, wurden dafür verfolgt, weil das geht ja gar nicht. Aber so war es. Und in dieser tiefen Verbundenheit mit Gott hebt die Zeit sich auf. Und dann kannst du so ein Buch schreiben, wo kein Mensch begreifen kann, wann, wie hast du das gemacht? Tolle Sache, tolle Sache, tolle Sache. Müssen wir erleben, müssen wir unbedingt erleben. Werden wir auch erleben. Und der hat es auch erlebt hier. Und ich glaube, Jesaja hat es auch erlebt. Wir lesen das alles hier, so ein paar Verse, wir lesen das so zack, zack, zack. Aber wie lang hat das wirklich gedauert? Wie ist das zeitlich? Ne? Dass er hier vor diesem Thron ist und dass er das alles erlebt. Okay, ich will das nochmal kurz durchgehen, diese Punkte, die Jesaja hier erlebt, weil ich glaube, sie sind ein Muster, ein Pattern, wie das immer in diesen Umbruchzeiten läuft. So, er sieht den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. So beginnt es immer wieder. Ich glaube, dass Johannes auf Patmos den Gemeinden die Briefe nur deswegen schreiben konnte, weil zuvor hat er den Herrn gesehen. Und dann konnte er auch so schreiben, so reden, wie der Herr redet. In dem gleichen Geist, in der gleichen Art. Und dann kommt das ganz anders an, als wenn ich nur intellektuelle Sachen aufschreibe. So, er ist wirklich hier sowas von erschüttert. Und das sehen wir auch hier. Jesaja sieht den Herrn auf diesem erhabenen Thron, aber dann auch diese Erschütterung. Er sieht, der Himmel ist erschüttert und der Himmel ist dabei, auch die Erde zu erschüttern. Und wir müssen auch erschüttert werden. Also wir haben glaube ich, noch viel zu viele unbewegte Christen. Sie sind zu wenig bewegt. Das bewegt sie alles nicht. Man hat das auch alles schon gehört. Wir haben das 100-mal gepredigt bekommen. Es reißt uns nicht mehr vom Hocker. Die Leute schlafen darüber ein. Kann das sein? Das ist natürlich, ja, das können wir nicht tolerieren, das können wir nicht hinnehmen, oder? Dass von den größten Dingen geredet wird zwischen Himmel und Erde und die Leute schlafen ein. Oder sagen, ja, kenne ich schon, auf Wiedersehen. Das ist ja schlimm. So, bei Jesus sind die Leute nicht müde geworden, die Leute wollten gar nicht wieder weggehen, als er gepredigt hat, also so, da hat auch keiner mehr auf die Uhr geguckt, ja, aber Jesus, jetzt ist aber Schluss, ne? Ist jetzt vorbei und nein, die wollten gar nicht wieder gehen, die waren ergriffen, an manchen Stellen steht, sie waren entsetzt, sie waren außer sich. Sie waren sprachlos, ja, und sagten, wir haben ungeheure Dinge gesehen. Wir, ja, wichtig, oder? Ja. Ja, zum Glück hat das so geklappt. Ne? Dann, das wäre schlecht für die Gemeinde gewesen, wenn es Tote gibt. Aber das lesen wir so, Jesus hat so gehandelt und die Leute waren, ich meine, die Pharisäer waren natürlich fuchsteufelswild, aber die anderen waren einfach, so ist doch, er kommt aus der Wüste, heißt es, und das Wort ging von ihm aus und der Geist ging von ihm aus und er redete ganz anders wie die Pharisäer, ganz anders und in die ganze Gegend hat das ausgewirkt, weil es ganz anders war. Wichtiger Begriff, ganz anders. Ja, und man muss mal bedenken, bei Jesus natürlich, es gab gar keine Werbung, es gab gar keine technischen, weiß ich nicht was alles, das alles war nicht da, ne? Die kamen nicht, keine Ahnung, wie die alle kamen, die haben das irgendwie mitgekriegt, irgendwie, keine Ahnung wie. Und wir haben aus vielen Erweckungsberichten, haben wir gelesen, habt ihr das mal gelesen von dieser, wie hieß die, Mary Woodworth Etter? So ein Diary of Zeichen und Wundern hat die geschrieben, hier so ein Schinken auch, die haben ja so die dicken Bücher geschrieben, keine Ahnung wann, aber sie haben die geschrieben und die hat also so ein Diary geschrieben und in diesem Tagebuch hat sie also geschrieben, wo die ihr Zelt da aufgeschlagen hat zum Evangelisieren, in einem Umkreis von 100 Meilen gingen die Leute zu Boden. 100 Meilen! Die knieten auf der Straße, haben geweint und haben irgendwo gesucht, sich bekehren zu können. 100 Meilen. Und wenn die Versammlung angefangen hat, dann hat die wochenlang durchgezogen, die Versammlung hat nie geendet. Es gab kein Ende, keine Pause, das ging immer durch, Nacht und Tag, bis die ganze Gegend verwandelt war. Ja. Wahnsinn. 1800 sowieso und noch was. Zu einer Zeit, wo Frauen schon gar nicht. Ja, dreimal darfst du raten. Natürlich, in Amerika, ja. Mary Woodworth Etter. Das Tagebuch der Zeichen und Wunder. Könnt ihr mal nachgucken. Mary Woodworth Etter. Nach ihr kam Amy Semple McPherson. Und dann kam die nächste, die dritte Frau, große Evangelistin. Ha? Catherine Kuhlman. War erst die Mary Woodworth Etter, dann Amy Semple McPherson, die hat die Foursquare-Kirche ist entstanden, Foursquare. Und dann kam hier die Catherine Kuhlman. Und diese Leute haben unendlich vieles bewegt, das kann man alles gar nicht, das kann man gar nicht fassen, ja, wie vieles, wie unendlich vieles geschehen ist, in welcher Zeit, man kann das alles gar nicht sich erklären, ne? Wie gesagt, bei dieser Mary Woodworth Etter, das ist also ungeheuerlich, wie gesagt, im Umkreis von 100 Meilen. Und die Leute kamen dann mit irgendwelchen Pferdekarren und dann sind die in die Richtung gezogen, wo sie den Eindruck hatten, da kommt das her. Und das kann man sich das überhaupt nicht vorstellen. Und es hat eingeschlagen wie eine Bombe, wie eine Bombe. Glaubt ihr, der Geist möchte mal einschlagen wie eine Bombe? Glaubt ihr, Pfingsten war nicht so, dass es wie eine Bombe eingeschlagen hat? Die ganze Stadt lief zusammen, steht da, oder? Am Pfingsten. Die ganze Stadt lief zusammen. Da muss man sich ja doch mal fragen, was müsste passieren, dass die ganze Stadt zusammenläuft? So ein bisschen Wind und hier die kleinen Flämmchen, meint ihr, da wird die ganze Stadt zusammenlaufen? Ja, Feuer, Wasserfälle. Also da hat Jesus auch immer wieder zu mir gesagt, er sagt, ihr macht das so klein, ihr macht das so niedlich, ihr macht das so harmlos. Frage dich, dein kleiner Ort hier, was weiß ich, Eitorf, wo ich da im Krankenhaus bin, was müsste passieren, dass dieser sehr kleine Ort, der viel kleiner ist wie Jerusalem von damals, was müsste passieren, dass der ganze Ort zusammenläuft? Ich hab mir gedacht, ja, eben, da ein Erdbeben muss geschehen, ein Komet einschlagen, da muss, also keine Ahnung, da muss schon was Dramatisches passieren, aber hallo, ja. Und er sagte mir, ja, ja, ne? Aber ihr stellt euch das so klein vor, so fromm. Da steht, ein Wind kam, fuhr in das Haus, so das Brausen eines gewaltigen Windes. Was ist ein gewaltiger Wind? Also da denkt zumindest niemand mehr an was anderes, wenn so ein Wind kommt. In einer Erweckung ging die Feuerglocke. Die Feuerglocke ging, der ganze Ort lief zusammen. Die Gemeinde brannte, aber sie brannte nicht. Aber sie brannte doch. Die Feuerglocke ging, die drückten alle an und der ganze Ort war auf den Beinen. Das Ding brennt, es brennt, es brennt. Ja, aber es war aber nicht das Feuer, es war das andere Feuer. Der ganze Ort lief zusammen, zahllose Leute sich bekehrt. Sie waren erschüttert. Das haben wir noch nicht gesehen. Was ist denn das? Sie waren außer sich, sie waren aufgebrochen, sie waren aufmerksam, sie waren nicht, ja, noch schnell Handy raus, da brennt die Kirche, ja, nochmal gerade noch schnell eine Mail checken. Das ist ja absurd, ne? Nee. Und wofür erzähle ich das? Weil so muss es wieder sein und es wird auch wieder so sein. Es kann ja gar nicht anders sein. Wie soll ein Volk erschüttert werden? Ich habe von Deutschland gehört, dass ein Prophet gesagt hat, ihr habt das bestimmt schon alle gelesen, auch diese war so eine Prophetie von dem Mann, der mit dem Klavier spielt hier und dabei prophezeit, Boethes, François Boethes. Und der hat gesagt, also hat prophezeit, weiß nicht, vor 2 Jahren oder was, hat er gesagt, Gott wird das Wort gleichgültig aus Deutschland ausradieren. Wow, er wird das Wort gleichgültig ausradieren. Und ich habe mich gefragt,
was muss dafür passieren? Was muss dafür passieren? Dafür muss schon dick aufgetragen werden, oder? Dafür werden eine Menge Dinge zugelassen und eine Menge Krisen mächtig werden, dass aus Deutschland die Gleichgültigkeit verschwindet. Aber ich möchte, dass die Gleichgültigkeit verschwindet, ja? Denn den Gleichgültigen ist alles gleichgültig. So ist das. Ja. Auch hier Jesaja, er konnte nicht mehr gleichgültig bleiben. Er ist auch jetzt selber völlig erschüttert von dem, was er hier sieht. Er sieht ja auch die Engel, das hatten wir auch vorhin gesagt, Engel in jeder Erweckung, in jedem Umbruch, in jeder großen Veränderung werden die Engel gesehen und spielen die Engel eine große Rolle. Und das ist, weil es nötig ist. Es passiert so viel, so schnell. Wir brauchen Beistand. Wir brauchen ein Heer von Engeln. Viele von uns haben die Engel gesehen. Viele von uns haben gesehen, dass die Engel die Grenzen verschieben und dass die Engel wie ein Heer kommen können. Und es sind so viele und so viele und so viele. Und sie schaffen Räume, freie Räume. Freie Räume werden umstellt. Freie Räume werden geschaffen, Lichtinseln. Und in diesen Räumen können die Dinge geschehen, die außerhalb einfach nicht geschehen können. In ihnen sind die geistlichen Gebärmütter, in denen werden die Dinge ausgetragen, ausgeschrien, ausgeweint, werden die Dinge geboren. Da können wir nicht abgelenkt und gestört werden. Und die Engel werden uns diesen Raum schaffen, ja. Und sie werden die Finsternis draußen halten. Und sie werden uns diese Möglichkeit schaffen, dass wir ja, das, was kommt, hervorbringen. Dass wir rufen können, dass wir eingetaucht werden können in diese Herrlichkeit, um die es geht, dass sie kommt. Ja, natürlich, wir haben die Erweckungsbücher gelesen, da haben wir in allen diesen Geschichten, spielen die Engel immer eine große Rolle und sie tauchen auf. Und ganz verschiedene Engel, vielleicht ist auch manches, was wir alles als Engel bezeichnen, wir sind da sehr unterschiedslos. Mit der Zeit können wir vielleicht auch Unterscheidungen treffen und können deutlicher sehen, was das für Engel sind, wofür die zuständig sind. Ich glaube auch, es gibt so Engel für Deutschland oder Engel für eine Stadt. Vielleicht gibt es auch einen Engel von Augsburg. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, es gibt viel zu tun in Augsburg. Ja? Und diese Engel wollen uns helfen, dass wir die Hand an den Pflug legen und nicht zurückblicken, sondern dass wir jetzt mit dem auch gehen. Und sie legen ihre Hand auf unsere und sagen, bleib schön, lass die Hand schön da dran, zieh schön durch, es muss etwas Neues hier gegraben werden und ein neuer Acker wird bereitet und so. Ein Neubruch. Genau. Und für solche Sachen sind die Engel so wichtig, die helfen uns, die Schlüssel, die Gott uns gibt, in das Schloss zu kriegen und auch noch umzudrehen. Ich hatte ein Bild, auch hierfür, für Augsburg. Viele, viele Schlösser, so Vorhängeschlösser. Und vor vielen Räumen, alte Räume, die alle abgeschlossen waren. Es geht immer ganz viel um Räume, wenn Erweckung kommt. Um Räume, die wieder gewonnen werden, die haben wir verloren und die wurden abgeriegelt, abgeschlossen, zugeschlossen. Da kommt keiner mehr ran. Und ich konnte sehen, in jedem dieser Schlösser eine Schlange. In jedem Schloss eine Wächterschlange. Also nicht nur, dass abgeschlossen war, in jedem Ding auch noch eine Schlange. Und es sind dann in diese Schlösser Schwerter gefahren, die diese Schlangen erledigt haben. Dass dann die Schlösser auch geöffnet werden können. Und die Räume sich öffnen und das Licht hineindrängt. Wie ein Heer. Ich denke, alle, die sensibel sind, merken den Druck des Lichts. Den Druck der Geburt. Den Druck, der da drauf liegt. So. guckt nicht zurück, nicht zurückgucken. Wie man der Schwangeren sagt, nein, nicht ablenken, atmen, bleib bei der Sache, hier bleiben, atmen, hier, weiter, weiter. Weil in der Schwangerschaft, wenn die Geburt kommt, kannst du nicht mehr zurück, oder? Du musst es jetzt auch durchziehen. Und natürlich möchte die Frau abbrechen und sagt, jetzt ist genug, Schluss, Abbruch, weiße Fahne, Ende, Ende, ich kann nicht mehr. Aber alle sagen, doch, 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 wir machen weiter. Und der Arzt wirft sich da drauf, der Druck wird noch höher. Ach, du ahnst es nicht, ja. Und so, bis das rausgepresst wird, unter Blut und Tränen. Eine Geburt ist eine heftige Sache. Kann man nicht gleichgültig bleiben. Kannst du nicht daneben gucken und dein Phone da checken. Das ist dann nicht. Ne? Das fordert volle, totale, hundertprozentige Präsenz und Aufmerksamkeit. Ja, und so ist es jetzt auch. Der Druck hat zugenommen. Ja. Die Spannung ist hoch. Und manchmal denken wir, jetzt zerreißt es uns. Jetzt können wir nicht mehr. Und dann zu einem anderen Zeitpunkt denken wir uns, oh, wann geht es endlich weiter? Ja, und dann kommt die nächste Wehe. Und dann denken wir wieder, oh, jetzt ist aber ziemlich. Und so gehen wir so hin und her zwischen diesem, da passiert doch nichts. Und zwischen diesem, oh Mann, da passiert aber jetzt echt viel. Extreme. Hin und her zwischen den Extremen pendeln wir hin und her, hin und her. Und der Herr gibt dir eine kleine Entspannung, nicht damit du gleichgültig wirst, sondern dass du Kräfte sammelst. Kräfte sammelst, Kräfte sammelst, Kräfte sammelst. Dann kommt die nächste Kontraktion. Und die nächste Wehe und der nächste Druck. Und dann rutscht das Ganze ein Stück weiter. Und dann gibt es nochmal eine kleine Entspannung. Und du denkst, oh, ist alles vorbei, passiert nichts mehr. Unser Kreis hat doch so gut angefangen. Was ist passiert? Die Power ist raus, die Spannung ist weg, ja, ja, aber sie kommt wieder. Sie kommt wieder und mächtiger wie das letzte Mal. Mächtiger wie das letzte Mal. Wir brauchen Kraft. Es gibt im Alten Testament eine für mich sehr schockierende Stelle, da heißt es, die Kinder sind bis an den Muttermund gekommen, aber da ist keine Kraft zu gebären. In Deutschland unendlich viele Dienste, unendlich viele neue Geschichten, die angefangen werden. Sie kommen bis an den Muttermund, aber da ist keine Kraft zu gebären. So diese Kraft zu gebären, das ist eine wichtige Sache. Das ist eine richtig wichtige Sache, die Kraft zu gebären. Es ist eine Sache der Kraft. Du brauchst Kraft, um eine Geburt durchzustehen. Wenn das Kind geboren ist, sagt die Bibel, wird der Stress vergessen. Über die Freude, dass das Kind geboren ist. Game over, der Krieg ist vorbei, das Kind ist geboren. Und wenn das Kind da ist, ist alles anders. Alles hat sich verändert. Nichts mehr ist, nichts mehr bleibt, wie es ist. Es ist jetzt dieses Kind in der Welt. Ja, dann kommen neue Aufgaben. Aber das Gebären ist vorbei. Okay, für mich ist Erweckung, für mich ist Veränderung ein Geburtsprozess. Die Dinge kann man nicht herbei managen, die kann man nicht herbei irgendwie regeln, das kann man nicht irgendwie machen. Es ist eine Geburt, es ist eine mächtige, kraftvolle Bewegung, die alles verändert und die vieles, was angestaut ist, durchbringt, endlich. Ich glaube auch in Augsburg, wir haben darüber geredet gestern, dass sehr vieles ist angestaut. Viele Diener aus aller Welt sind gekommen nach Augsburg. Vieles wurde in Augsburg hineingegeben, hineingepredigt, hineingelegt, hineinprophezeit, hinein. Und alle fragen sich, wo ist das alles? Wo bleibt das denn alles? Ich meine, hier kamen die tollsten Propheten von überall und haben uns die tollsten Sachen gesagt, sehr glaubhaft. Wo ist das alles? Ja, es sammelt sich die Kraft. Es sammelt sich. Und irgendwann ist es genug. Und dann reicht die Kraft. Und dann geht das los. Dieser Prozess, dass das, was alles prophezeit wurde, jetzt geboren wird. Dass dies jetzt ans Licht kommt, dass dies hindurchbricht. Und in dieser Bibelstelle, wo Gott sagt, die Kinder sind bis an den Muttermund gekommen, aber da ist keine Kraft zu gebären. Er sagt, dieses muss geändert werden. Das Land bringt keine Frucht mehr. Es wird nichts mehr geboren. Es wird viel gemacht, aber nichts geboren. Viel gearbeitet, aber so wenig Frucht. Denn Frucht kann man nicht erarbeiten. Die Frucht kommt aus dem hervor, was du geworden bist. Wenn du ein richtiger Mensch geworden bist, dann wird die Frucht eines wirklichen Menschen einfach aus dir hervorkommen. Das ist einfach so. Ne? Das merkst du ja gar nicht mal. Du bist eben einfach so. Ja. Ich habe das gelesen hier, wo die da, wer war es? Auch Petrus oder Johannes oder wer, wo sie die Kranken und die Dämonisierten dahin gelegt haben am Wegesrand. Und dann ging der da dran vorbei. Ich meine, was ist das für ein Dienst? Geh den Weg runter. Kannst du das? Ich meine, wir stellen uns einen Heilungsdienst anders vor, ne? Aber der, ich weiß gar nicht, ob der sich das alles so überlegt hat vorher, also der ging eben da lang und das passierte einfach alles. Wie konnte das sein? Weil er so war. Er war eben so. Er konnte auch nicht dafür. Ich meine, ich weiß auch nicht, was ich tun würde. Was würde das mit deinem Leben machen, wenn das in deinem Leben so wäre? Wie würdest du dich in der Öffentlichkeit bewegen? Oder nicht? Wenn das einfach so passiert um dich her. Da haben wir natürlich noch nie drüber nachgedacht. Ja, also fürs Krankenhaus wäre das, fürs Gesundheitssystem, oh Mann, beträchtlicher Schaden. Ja, es ist echt geschäftsschädigend. Ja. Naja, ich sag euch das, weil das sind die Dinge, die einfach dann geschehen. Und die geschehen einfach so. Die geschehen gar nicht mehr, weil wir den allertollsten, weiß ich nicht, Heilungsprediger eingeladen haben, der uns endlich mal auf Vordermann bringt. Ich habe gar nichts dagegen einzuwenden, aber das ist es nicht, ja. Sondern weil wir andere geworden sind, weil wir in den richtigen Spiegel geschaut haben, weil wir wie Jesus werden. Und bei Jesus ist es ja auch einfach passiert. Die drängten sich dann nur, dass sie irgendwie da sein Gewand anfassen und Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Schreibt sich so in 6-7 Worten. Und Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Alle. Die Guten und die Bösen. Alle. Ich wusste, dass der Einwand kommt. Aber diese Stelle aber sagt, da war es so. Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Ja. Und so dieses Kraft geht aus. Das ist es. Kraft geht von uns aus. Und die wird bei dir vielleicht was anderes bewirken, wie sie bei dir bewirken wird, wie sie bei dir bewirken wird. Die Kraft wird das ihre bewirken. Sie wird das ihre tun. Das Evangelium besteht nicht in Worten, sondern in... Oh Mann, was ist denn das für ein Evangelium? Wir haben nur noch Worte. Aber da steht, das Evangelium besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Paulus sagt, ich bin nicht zu euch gekommen mit großartigen Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf menschlichen Weisheiten beruht, sondern auf Gottes Kraft. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird, werdet ihr Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein bis an der Haustür. Bis an die Enden der Welt, hallo, bis an die Enden der Welt. Hallo, Enden der Welt, hört ihr uns? Also das ist der Power, das ist die Kraft. Sie kann unser Zeugnis so stark machen, dass man es bis ans Ende der Welt hört. Aber ich bin ja schließlich kein Apostel und ich bin ja schließlich kein Pastor und ich bin ja schließlich kein bla bla bla, kein Amerikaner. Also bei mir kann das nicht passieren. Ich komme ja nicht aus Texas. Also die Sache ist die, da steht, dass die Kraft das macht. Und soll die Kraft sich jetzt an deinen Ausreden orientieren? Nein. Aber dann gefällt uns das nicht. Ich habe mir oft gedacht, wir beten, dass Pfingsten auch bei uns passiert, oder? Pfingsten. Okay. Sagen wir, Pfingsten würde ausbrechen in Augsburg. Die Versammlung beginnt. Die Versammlung hört nicht auf. Nach 4 Stunden also, ich muss morgen arbeiten gehen. Ich muss um 6 Uhr aufstehen. Tut mir leid, ich bin raus. Ich muss gehen. Tschüss. Aber die Erweckung wird sich daran nicht orientieren, an deinem Terminkalender. Die Erweckung wird sagen, ist mir ganz egal, dass du morgen um 6 Uhr aufstehen musst. Ich mache weiter. Hier sind noch 3000 Mann zu taufen. Kannst nicht gehen. Meld dich krank. Aber das ist gelogen. Ja, aber das geht ja bei euch nicht anders. Ohne Krankenschein geht ja nichts. Was sollen wir machen, wenn Erweckung kommt? Wir werden nur Probleme damit haben. Das passt alles nicht in unser Setting, in unser Timing, in unsere Struktur. Da passt überhaupt keine Erweckung rein. Ne? Genauso wie wenn ein Kind geboren wird. Das Kind richtet sich mit seiner Geburt nicht nach deinem Terminkalender. Unverschämt. Der Arzt hat natürlich schon längst den Termin festgelegt. Dann und dann hat es zu geschehen. Und dann hat das Kind aber andere Pläne. Und dann kommt es alles anders. Probleme über Probleme. Weil das nicht in unser Timing passt. Und dann helfen wir nach. Mit dem Kaiserschnitt, genau. Und greifen ein in einer Weise, die wir besser nicht tun würden, wenn es auch anders ginge. Ja. Das ist ein Punkt. Alles, was der hier gesehen hat, Jesaja, das endet ja damit, dass er hört von Gott. Wen soll ich senden? Wer geht für mich? Ja, lass uns morgen drüber sprechen. Heute habe ich keine Zeit mehr dafür. Wenn Gott kommt, wenn Gott wirklich der Herr wird, dann, ja, was dann? Ich habe mir oft gedacht, dass Gott seine Leute aus dem Verkehr gezogen hat, um sie auf den Berg zu bringen, 40 Tage. Wie viele Urlaubstage hast du? Hast du 40 Urlaubstage? Okay. okay, also sechstens, du fängst am ersten Tag, schafft der Herr dich in die Einsamkeit. Und dann lässt er dich nicht gehen. Und nach 40 Tagen kehrst du wieder, man hat schon dein Begräbnis organisiert, hallo? Nichts von dem, was wir lesen, passt in unsere Struktur. Ob das gemeindlich ist oder weltlich ist oder ganz egal was. Und wenn wir aber darum beten, wird alles drunter und drüber gehen, oder? Das kann ja gar nicht anders sein, ne? Gott sagt dir, komm, wir brauchen 40 Tage. Und du, ja, hallo? Mit wem redest du? 40 Tage, hä? Wüste, was für eine Wüste? Hier gibt es keine Wüste. Ja, müssen wir hin. Ich meine, wir lesen das alles so romantisch in der Bibel, so christlich romantisch verklärt, dass das irgendwie, wie fromm das alles vor sich ging. Und wir malen uns gar nicht aus, ja, aber wie ist es wirklich? Wie ist das wirklich? Wie ist das wirklich, wenn da ein Busch brennt und dich ruft? Und du gehst in deine Gemeinde und sagst, Gott hat zu mir geredet, aus dem Busch. Ja, natürlich. Natürlich. Gott redet ja auch aus Büschen. Der redet von der Kanzel, hallo. Und als Beweis wirft er den Stab auf die Erde, der wird zu einer Schlange. So was Okkultes. Nur weil wir wissen, dass das da steht, können wir das dulden. Aber nicht, wenn das wirklich passieren würde. Mit so einem wären wir sofort fertig. Ja, da war die Macht der Zauberer weg. Gefressen. Schlange gegen Schlange. Was ist das? Was ist das? Also man liest diese Sachen so verklärt. Ne? Irgendwie so, als wäre das ganz easy gewesen. Aber hallo, hallo, da kommt so ein alter Mann. Der war nicht wie in den Hollywood-Filmen, sah der aus. Ja, der war, wie alt war Mose? 80 oder was? Und der Aaron, glaube ich, noch ein bisschen älter. Da kommen also uralte Männer da an und sagen, wir werden jetzt mal das Schicksal der Welt ändern. Und das ist sowas von verrückt. So verrückt, wie es nur verrückt sein kann. Und dann hat Mose den Pharao gereizt. Den Chef unwillig gemacht. Und das ganze Volk sagte, Mose, dieser alte Mann, was macht dieser alte Mann? Der bringt den Pharao gegen uns auf, wir sind verloren. Und wir kennen den gar nicht. Wer ist das überhaupt? Und überhaupt? Und oh, die waren sowas von hin und her gerissen, natürlich. Ne? Aber dann die Plagen, Schlag auf Schlag, es wurde immer schlimmer. Ne? Und so ganz freiwillig sind die nicht ausgezogen. Das waren die Wehen, diese Plagen. Das wurde immer krasser, immer intensiver, immer mehr hat es an Schärfe zugenommen, ja. Oh, Wahnsinn, das wurde bis auf den Zenit getrieben, ja. Und dann sind die da raus, unter großem Druck und das Heer hinterher. War bestimmt ein romantischer Ausflug. Und dann da, ja, dann hinter ihnen das Heer, vor ihnen das Meer. Mose liegt am Boden und schreit das Gleiche wie sie, Hilfe. Und und Gott, steh auf, nimm deinen Stab. Und ja. Und dann sind die da rein. Die waren mutig, oder? Na, aber okay, das Heer war hinter ihnen. Die mussten sich überlegen. Wir gehen da rein oder wir gehen... Und dann sehen die da durch und die Wasser kamen zurück und es gab für sie kein Zurück. Auch wir wollen uns hier gern alle Optionen offen halten, oder? Wir wollen schon, wenn es ein bisschen zu brenzlig wird, auch aussteigen können. Und dann sagen wir uns, na ja, jetzt gefällt es mir hier nicht mehr so gut, jetzt gehe ich woanders hin. Und es muss an den Punkt kommen, wo der Herr dir sagen darf, nee, du bleibst genau hier bleibst du. Und wenn es für dich wie die Weinpresse ist, dass du denkst, du wirst in deine Stücke zerlegt. Und genauso fühlt sich das auch an. Und wenn du bleibst, wird Gott irgendwann kommen und sagen, hier hast du den Stab. Bahne den Weg. Und dann bahnst du den Weg. Und die Wasser teilen sich. Es funktioniert. Und du bist der Held. Mose war alt. Mose hatte keine eigenen Ambitionen mehr. Mose wollte nicht mehr neuer kleiner Pharao werden. Der wollte nicht mehr mal zeigen, was er drauf hat. Mose sagte, ach Herr, bitte schick jemand anderen. Das hat er so lange gesagt, bis es da steht und Gott wurde unwillig. Und er wurde zornig darüber, dass Mose darauf bestanden hat, nein, ich nicht, also jetzt nicht mehr, früher schon, aber jetzt nicht mehr. Und Gott sagte doch, du. Aber jetzt auf meine Weise. Und damit wir es ein bisschen kompliziert machen, tun wir den Aaron dann dazu. So ein kleines Nachgeben Gottes. Und dann, der alte Mann hat es gemacht. Ne? Also wenn ein 80-Jähriger das hinkriegt, hallo, dann solltest du auch eigentlich vielleicht. Wir hätten den ins Altenheim geschickt natürlich. Ne? Und Gott hat mit ihm Weltgeschichte geschrieben. Hoffnung für die 80-Jährigen. Weil die keine eigenen Ambitionen mehr haben. Die müssen nicht mehr ihr eigenes Reich aufbauen und ihre eigene Geschichte durchziehen und ihr eigenes Ding drehen. Das haben die hinter sich. Deswegen sind die Alten sehr, sehr geeignet für sowas. Und deswegen, viele von uns sind durch ganz heftige Zerbrüche gegangen, durch ganz heftige Geschichten, die sie zu nichts gemacht haben. Und Gott sagt, okay, jetzt geht was. Jetzt geht was. Weil jetzt geht es nicht mehr um deine Karriere und dass du da irgendwas mit unternimmst und hier gegen Ägypten und nein, ist alles gar nicht wichtig. Ja, der alte Mann hat es getan. Und für mich ist auch unsere Situation jetzt genau so. Wir sind wieder in einer Phase des Exodus. Die Welt ist auch wie Ägypten und es wird immer krasser und immer schwieriger. Und wir wollen uns der Sünden der Welt immer weniger teilhaftig machen, oder? Weil rauskommt, wie übel es eigentlich ist, was betrieben wird. Und man kann immer weniger mitmachen und immer weniger gutheißen und man kann das alles nicht mehr wählen und man kommt überhaupt nicht mehr zurecht, weil es ist immer verrückter und absurder und böser. Aber wohin sollen wir jetzt gehen? Wohin soll der Exodus führen? Er muss diesmal aus der Welt führen. Denn die ganze Welt ist Ägypten geworden. Man kann nirgendwo mehr hingehen. Überall ist die Kontrolle, überall ist das System, überall ist das. Wohin willst du, wo ist die Insel des Friedens hier auf Erden? Wo? Wo kannst du noch hingehen? Und viele wandern aus, viele gehen weg, viele versuchen es überall in der Welt. Aber die Welt wird klein, die Welt wird knapp, die Welt wird aufgeteilt unter den Mächtigen. Wohin sollen wir gehen? Ich glaube, dass wir in einer Phase sind, wo die Entrückung sich echt vorbereitet. Könnt ihr euch das vorstellen? Wo dieser Exodus anfängt, uns zu beschäftigen, uns irgendwie anzusprechen. Wie kommen wir hier raus? Wie geht das wirklich? Klar, wir haben ein paar Bibelstellen, die uns einfallen, zack, 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 aber deswegen wissen wir noch nicht, wie es wirklich ist, was das wirklich bedeutet, was da steht. Aber das wird uns beschäftigen. Ich glaube, wir brauchen Camps, wir brauchen Bewegung, wir brauchen Sammelorte, wo die Leute im Grunde evakuiert werden. Ja? Die sammeln sich, um von der Erde zu entschwinden. Die sind nicht mehr da. Sie kommen nach 40 Tagen nicht wieder. Sie kommen gar nicht wieder. Sie sind nicht mehr hier. Was ist das? Ne? Ja, ich denke, da wird uns in den nächsten Jahren wird uns das sehr, sehr, sehr beschäftigen. Ja? Die Welt wird zulegen in ihrem Wahnsinn. Und entsprechend wird der Heilige Geist auch zulegen, uns zuzurüsten, uns in einen radikalen Glauben zu führen, dass wir sowas von unabhängig machen von dem System. Ob die uns chippen wollen oder nicht, wir machen uns davon, wir müssen das erleben wie Israel, wie das Manna, wie die Ernährung vom Himmel her, wie das alles geht, ohne Ägypten, ja. Und die gingen, und ich meine, da steht, ihre Kleider verschlissen nicht, keiner wurde krank. Das Manna vom Himmel, wie lange ging das Wunder? Das ist aber ein langes Wunder. Hallo? 40 Jahre. Ja. Und die Welt hat angefangen, auch doch diese Leute da in der Wüste zu fürchten. Wie können die leben, obwohl man gar nicht leben kann? Wie machen die das, was gar nicht geht? Was ist das mit denen? Und ich glaube, alle diese Sachen sind aufgeschrieben, uns zum Zeugnis, damit wir wissen, so funktioniert es. Und so muss es auch funktionieren. Als Elia sich mit Isabel und dem System angelegt hat, dann ging er an diesen Bach Krit in der Hungersnot und Vögel haben ihn versorgt. Ja, was ist denn das wieder? Und dann ist dieses Wunder da mit diesem, was war da, das Öl hörte nicht auf und das Mehl im Topf, das hörte einfach nicht auf. Das sind so Hungersnotwunder, ne? Also wo eigentlich, es geht gar nicht mehr, aber es geht doch. Aber es geht doch. Die Bibel ist voll von diesen Sachen, voll von diesen Beispielen, voll davon. Und für wen ist es aufgeschrieben? Für uns, damit auch wir begreifen, dies sind alles Muster. Diese Dinge wiederholen sich zyklisch, immer wieder, aber auf einer immer größeren Ebene. Jetzt ist es auf der ganzen Welt. Jetzt ist es global. Aber unser Zeugnis in der Kraft des Heiligen Geistes soll ja auch bis an die Enden der Erde. Es soll global sein. Und durch die Technik und durch Internet und so weiter, ne, das mir vorhin erzählt, einfach hier kannst du dir was von Reading, kannst du dir irgendwas einfach anmachen. Ich meine, dass sowas geht. Ne? So, du kannst dir diese Dinge überall in der Welt, kannst du die Zeugnisse hören und kannst du das finden. Und es gibt ja ganze Internetgemeinden. Habt ihr schon mal gehört? Was ist das für eine Gemeinde? Ne? Aber es gibt sehr seltsame Entwicklungen, die wir gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können. Aber sie finden statt. Sie finden statt. Ne? Ja, spannende Zeiten. Am Ende sagt hier Gott, wen soll ich senden? Und er sagt, ich sende dich in dieses Volk und die Augen sind schwer und die Ohren sind taub und die Herzen sind schwer. Und da schicke ich dich hin und da gehst du hin. Und die Frage natürlich, die sich mir stellt, wie reagieren wir? Wenn Gott sagt, wer wird für mich gehen? Nach Feierabend natürlich nur. Am Wochenende, im Urlaub. Wenn die Rente durch ist, dann natürlich. Ich weiß, vorher hast du keine Zeit dafür. Nein, darüber wird überhaupt nicht geredet. Diese Nebenverhandlungen werden hier nicht geschildert. sondern, ja. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Wer wird für uns, interessant, ne? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich. Sehr interessant, hier bin ich. Ich bin hier. Ich bin nicht weggegangen, ich bin noch hier. Ich bin hier geblieben. Ich habe alles ausgehalten, den Thron, die Engel, das Heilig, Heilig, die Erschütterung, den Rauch, selbst die glühende Kohle habe ich ausgehalten. Ich bin noch hier. Ich bin hier. Sende mich. Ja. Also, natürlich will ich euch dieses schon auch vorlegen, euch damit konfrontieren, dass der Herr schickt keine Institution, der Herr schickt keine Methode, keine noch bessere Evangelisationsstrategie. Er sendet immer Menschen, immer jemanden. Und wir sehen an Leuten wie Mose, mit einem kann die Geschichte geändert werden. Mit einem, der sich darauf einlässt, der sagt, okay, ich habe jetzt 500 Mal gesagt, kann ich nicht, will ich nicht. Aber da du mich nicht lässt, Herr, ich gehe. Ja, und auch Augsburg braucht natürlich solche. Das ist klar, ne? Auch Augsburg braucht solche Leute, die sagen, okay, ich überschlage mal kurz die Kosten. Und ich will mich darauf einlassen. Wir sind mit der Antwort nicht sofort fertig, das ist klar. Ne? So eine Antwort muss heranreifen. Aber je klarer uns wird, hey, wir haben dieses eine kleine kurze Leben. Ich bin jetzt schon 50. In welcher Zeit will ich eigentlich noch was reißen? Was, ja, worauf warten? Was steht dir zur Verfügung? Was hast du denn eigentlich noch? Kannst du das dem Herrn geben oder nicht? Kannst du das in die Waagschale werfen oder nicht? Natürlich, die Welt sagt, ja, nee, du musst erst mal noch das und noch das, noch das, noch das, noch das. Da kannst du hinterher dich mal hingeben und hinterher kannst du mal dich da reingeben. Wenn du 80 bist, mach's wie Mose. Aber ich denke, die Zeit ist immer jetzt. Der Ruf ist immer jetzt. Der Geist und die Braut, die sprechen, komm, die sprechen es jetzt. Die sagen, komm doch jetzt. Lass dich doch jetzt darauf ein. Warum eigentlich auf morgen warten? Warum nicht jetzt? Warum nicht jetzt das Schicksal wenden? Warum nicht jetzt die Schlangen fressen? Warum nicht jetzt den Weg bahnen? Warum nicht jetzt? Wie lange war Israel in Ägypten? 400? Ein bisschen mehr, 430, ja? 430 Jahre. Oh Mann. 430 Jahre haben die gebraucht, um zu dem Herrn zu schreien. Man kann ja lang aushalten, ne? Es ist ja, sie schrien zu dem Herrn und der Herr hörte. Und er hat Mose geholt. 430 Jahre und einen Haufen Tote. Wenn wir das lesen, auch in Richter oder in anderen Stellen, lesen wir, Israel wurde von den Feinden versklavt. Nach 150 Jahren schrien sie zu dem Herrn. Und der Herr ließ ihnen einen Retter erstehen. Das war dann der Richter XY oder was. Und bei jedem, was man liest, fragt man sich, warum muss das immer so unheimlich lange dauern? Sie hätten 50 Jahre eher zum Herrn schreien können. Warum haben sie es denn aber nicht getan? Und da liest du immer diese Zeiten, 80 Jahre, 100 Jahre, 40 Jahre, und du denkst dir immer, was ist das? Was ist das? Haben die immer gedacht, das muss jemand anderes tun, der zu dem Herrn schreit? Jemand anders, der sich anlegt mit dem System? Jemand anderes, wahrscheinlich. Und so ging das unendlich lang, immer diese Zeiten, lange, lange, bis endlich mal das Volk sagte, jetzt ist echt gut. Wir schreien zu dem Herrn. Und sie schrien zu dem Herrn und der Herr hörte sie und der Herr ließ ihnen einen Retter erstehen. Immer gleiche Muster. Bei Pharao lesen wir interessanterweise, fällt mir gerade ein, der war genauso blöd. Also da war ja, da waren die Plagen, der Palast voller Frösche. Mose sagt, er holt den Mose und sagt, okay Mose, ist gut, ich lasse das Volk gehen. Zähne knirschen, ich lasse es nicht gehen. Ich lasse das Volk gehen. Und Mose sagt, wann sollen die Frösche also gehen? In 3 Tagen. In 3 Tagen? Ja, warum in 3 Tagen? Warum nicht jetzt? In 3 Tagen. Also das ist, also diese Art von Idiotie, die finden wir auf allen Seiten. Immer, immer dieses Zuwarten. Ja, 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 spät. Ja, dann. In 3 Tagen. Lass uns noch ein bisschen die Plage aushalten. Ist schon okay. Also, hallo. Es ist absurd, wie es absurd ist. Aber mit der Gemeinde eben auch. Ne? Sie wartet, sie wartet, sie wartet, sie wartet zu. Sie schreit nicht zu dem Herrn. Sie hält noch durch. Sie geht noch. Die Durchhalteparolen werden ausgegeben. Wir müssen hier noch durch und das Jammertal und bla bla bla. Wir halten noch aus. Ja, warum eigentlich? Ne? Warum wird nicht zum Herrn geschrien? Ja, da haben wir keine Zeit für. Ja, also diese Dinge sind oft so Zirkelschlüsse, wo du denkst, das sind Teufelskreise. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und wir sind in diesem Wahnsinn drin, in dieser Wahnsinnsmaschine. Und wir machen mit und wir lassen uns dann da durchschleusen. Das Jahr ist rum und wir fragen uns, wo ist es geblieben? Und das Nächste und alles geht wahnsinnig schnell. Ja, also ich wünsche uns allen unheimlich, dass wir genau das, was hier steht, dass wir das erleben. Dass wir eine Begegnung haben mit dem Thron. Dass wir erkennen, wie die Machtverhältnisse wirklich liegen und dass Gott wirklich kann. Und dass wir die Engel sehen, die brennen. Ja. Man ist so nah an Gott nicht dran und ist ganz cool und da, ne, wie gesagt, sondern hier, die sind da, da fängst du Feuer. Ja, da wird es, ja, genau. Und dann erlebt er diese Erschütterung und dass hier alles erbebt und die Pfosten und die Schwelle und er hört die Stimme, wie die da in dem Haus rufen. Und dieses Rufen, auch da, ne, also diese Engel, dieses Rufen ist ein gellendes Geschrei. Das ist nicht so, wie wir uns das in der Kathedrale vorstellen. So. Da wird irgendwie ein Choral gesungen, heilig, heilig, heilig. Sondern die haben das ist mit dem ganzen Sein, wird das reflektiert. Heilig, heilig, da bebt das Haus. Da bebt das Haus. In Offenbarung heißt es von einem Engel, er schrie wie ein Löwe. Auch wieder unsere Bilder von Engeln. Ja, und dann geht das ganze Programm hier durch. Dann merkt er, ich bin nicht so wie der Himmel. Ich stimme mit ihm nicht überein. Ich habe diese unreinen Lippen, ich kann nicht das Gleiche reden, was der Himmel redet. Ich kann deswegen auch gar nicht sein Bote sein, weil wie soll das gehen? Ich bin nicht kompatibel, ich passe nicht. Aber dann kommt dieser Engel und sagt, okay, können wir erledigen. Wir machen dich passend. Und er kriegt diese Kohle auf die Lippen Es steht hier nicht, wie sich das angefühlt hat oder irgendwie, das wird alles hier nicht beschrieben, aber die Kohle kam drauf. Und dieses Feuer ist durch ihn durch und dann das Nächste, ich hörte die Stimme des Herrn, wen soll ich senden? Und der Herr hat nicht die Engel geschickt, er hat den Menschen geschickt. Und die Engel haben geholfen, aber der Herr schickt immer jemanden, immer Menschen. Vielleicht sind wir die Menschen. Wünsche ich mir auch.